Navi on Air, Episode 78, Bullet Satellite.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Wir müssen uns, glaube ich, erstmal entschuldigen bei unseren Hörern.
Aber ganz dolle, ja. Es ist jetzt schon wieder Mitte Juli und wir haben uns seit der Eurobike noch nicht mit einer neuen Episode gemeldet. Also Schande auf unser Haupt.
So ist es. Dabei waren wir jetzt gar nicht in Urlaub. Doch, ich war wohl in Urlaub, aber natürlich habe ich nach der Eurobike schon einige Themen mitgebracht, die ich eigentlich auch in den Podcast einbringen wollte, aber eben durch diesen Urlaub, der auch mal sein musste, kam dann wieder eine Lücke. Aber jetzt sind wir da und müssen trotzdem nochmal die Neuigkeiten ein bisschen nach hinten schieben.
Genau, weil ihr habt uns ja fleißig Mails geschickt und da hieß es ganz häufig, bitte mehr Experten aus der Praxis, aus unserem Fachbereich und da Interviews führen. Und euer Wunsch ist natürlich Befehl für uns und wir haben die Finger ausgestreckt nach einem Experten und haben da heute ein ganz spannendes Thema.
Ja, und deswegen begrüßen wir heute bei uns Stefan Heikhaus von Bullet. Er ist dort Marketing Manager für die Dachregion. Hallo Stefan.
Hallo Matthias, hallo Thomas. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Und deswegen widmen wir diese Sendung, diese Episode auch komplett diesem Thema. Das heißt, wir haben jetzt gar keine News für euch im Hintergrund, die wir haben. Die werden wir euch später dann eben kredenzen. Aber wir wollen diese Episode jetzt komplett diesem Thema Bullet widmen. Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist, dass du uns auch Rede und Antwort stehen kannst. Wir haben auch etwas, wo wir drüber reden können. Matthias hat natürlich wieder mal mehr als ich. Ich habe nur ein Gerät. Es dreht sich jetzt hier um den Motorola DeFi Satellite Link. Und das ist, was das ist, erklären wir gleich. Und Matthias hat noch das entsprechende Smartphone dazu. Aber ich glaube, wir fangen erstmal an, das Thema überhaupt einzugrenzen. Und dazu meine erste Frage oder Bemerkung. Es geht ja um Satellitenkonnektivität und wenn wir diesen Begriff nutzen, dann denkt man ja zunächst mal, naja, das ist doch sowieso alles, was wir jetzt hier machen, Ortung etc., GPS, Galileo und sowas, das ist ja alles satellitenbezogen. Aber wenn wir hier über Satellitenkonnektivität reden, dann, Stefan, kannst du uns vielleicht mal genauer sagen, um was es sich hier im Speziellen handelt?
Ja, gerne. Also grundsätzlich sind wir alle gewöhnt, mit unseren Telefonen, Smartphones im Mobilfunknetz oder halt im WLAN-Netz der Firma zu Hause entsprechend zu kommunizieren. Und die dritte Komponente, die aber bisher im Wesentlichen von besonderen, von speziellen Unternehmen eingesetzt werden oder aber halt in speziellen Situationen zum Einsatz kommen.
Du darfst ruhig die Unternehmen nennen, kein Problem. Auch wenn sie Mitbewerber sind.
Ja, habe ich jetzt so gar nicht vor. Es geht einfach darum, dass eben als Satellitenkommunikation ja eigentlich auf hoher See eingesetzt wird oder von Rettungsdiensten oder von Unternehmen, die halt in Regionen unterwegs sind, wo es definitiv keine Mobilfunkverbindung gibt. Die sind halt abhängig davon, über Satellit zu kommunizieren. Es gibt halt, will einfach nur darauf hinaus, es gibt diese drei Bereiche, WLAN, dann eben halt den Mobilfunk und eben die Satellitenkommunikation. Und Satellit war in der Vergangenheit keine Option für den normalen Endverbraucher. Das hat verschiedene Gründe, Kostengründe, es hat aber auch Energiegründe, weil die Kommunikation deutlich energieintensiver ist als jetzt im Mobilfunk oder im WLAN. Und über die in den letzten Jahren hat es da verschiedene Entwicklungen gegeben, die es dann zumindest mal ermöglicht haben, also Nachrichten zu versenden. Es geht dann noch nicht über Voice oder über Bilder oder über Daten, sondern Nachrichten zu versenden. Und ich glaube, Garmin, bin ich nicht ganz so sicher, aber ich glaube, Garmin waren die Ersten, die entsprechende Geräte angeboten haben. Und das gibt es, glaube ich, jetzt auch, also diese Geräte gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Und wir glauben, dass jetzt der Markt bereit ist dafür, dass eben halt zunehmend diese dritte Kommunikationsart tiefer in die, in unsere Kommunikationsmethodik integriert wird. Und das sieht man ja auch an den Nachrichten, die man in den letzten anderthalb Jahren so gehört hat. Apple hat SOS-Funktionalität über Satellit in sein Telefon integriert. Es gibt verschiedene Chipsätze, die jetzt es ermöglichen, das in Telefone zu integrieren.
Und das ist ja genau die Sache, die uns jetzt mal wieder aufgemischt hat. Apple sagt, das neue iPhone 14 kann jetzt auch Notrufe absetzen, und zwar nicht über die normalen Mobilfunknetze, sondern eben über ein spezielles Satellitennetz. Und damit drehte sich ja eine Botschaft um, wo es immer hieß, na ja, die ganze Welt ist ja irgendwann mehr und zunehmend online. Dann sagte Apple auf einmal nein, also in den ländlichen Gebieten der USA, wenn ich mich recht entsinne, sind dann irgendwie 50% der Gebiete nicht mit Mobilfunk abgedeckt. Und dafür braucht ihr jetzt unseren Service, damit ihr euch bei einem Notfall dann eben auch verständigen könnt. Das war, glaube ich, so eine ganz wichtige Botschaft, die den Markt so nochmal angestoßen hat, weil es gab es ja schon, wie du gesagt hast, und Garmin hat ja auch eine andere Firma übernommen. Auf die Garmin-Geschichte gehen wir jetzt aber nicht unbedingt ein, sondern ich würde sagen, was ist jetzt eigentlich entscheidend für euch? Vielleicht stellst du nochmal deine Firma vor, also die Firma, wo du arbeitest, also Bullitt. Muss man die eigentlich kennen? Oder haben wir da was verpasst? Oder wie positioniert ihr euch? Was macht ihr?
Ja, also das Thema Satellitenkommunikation ist für uns relativ neu. Also Bullitt gibt es seit ungefähr 12, 13 Jahren. Und Bullitt ist ein in England ansässiges Unternehmen. Kleiner Mittelständler würde ich ihn nennen. Wir sind so 120, 140 Mitarbeiter, die in vielen Ländern der Welt robuste Smartphones verkaufen. Das ist eigentlich unser Hauptmarkt, oder da kommen wir her. Wir machen das aber nicht unter unserem eigenen Namen, sondern wir erwerben dafür Lizenzen. Also unsere stärkste Lizenz ist die Lizenz mit Caterpillar. Also es gibt Catphones seit über 10 Jahren in verschiedensten Ausführungen, die alle eins gemein haben. Sie sind alle sehr robust, wasserdicht, staubdicht, sturzsicher bis zu 1,80 Meter. Und wir haben in den letzten Jahren immer zunehmend immer Innovationen integriert. Also wir waren die Ersten, die vor 5 Jahren eine Thermalkamera in ein Smartphone integriert haben. Wir waren überhaupt die Ersten, die mal ein Smartphone robust gemacht haben, sodass es keine Hülle braucht etc. Und unsere neueste Idee war, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir schon das Telefon derart robust gemacht, dass du eigentlich nichts weiteres brauchst, um es zu schützen. Jetzt wollen wir aber auch noch den Schritt weitergehen und diese Kommunikationslücke, die du eben auch beschrieben hast, schließen, indem wir unsere Telefone satellitenkommunikationstauglich machen. Im ersten Schritt Messaging integriert, aber die Zukunft sieht mit Sicherheit so aus, dass wir auch versuchen wollen, der mehr in Richtung Sprache, Bilder und Daten zu machen. Aber das ist immer noch Zukunftsmusik. Und parallel.
Das werden wir gleich nochmal tiefer betrachten, halt soweit. Aber wenn man jetzt richtig verfolgt, in den Catphones ist also quasi Bullitt drin komplett, ja? Kann man das so sagen?
Ja, also ich gebe zu, dass das einigermaßen schwierig zu verstehen ist. Also wir haben auf der einen Seite haben wir das Cat-Brand, unter dem wir die Cat-Phones machen. Auf der anderen Seite nennt sich aber unser Satellitenservice, unsere neueste Innovation, Bullitt Satellite. Und dann gibt es noch weitere Brands, unter anderem Motorola, mit denen wir zusammenarbeiten. Und unter dem Motorola-Brand haben wir eben halt diesen Bluetooth-Dongle, der jedes Smartphone mit der Satellit-Messaging-Funktionalität verbessern kann, als drittes Brand noch quasi mit dabei. Aber Bullitt Satellite, Bullitt steckt in jedem Telefon, die Aussage stimmt. Insofern ist richtig,
ja. So, dann haben wir ja wunderbar genau den richtigen Ansprechpartner gefunden, weil ihr kennt euch aus, ihr habt das seit Jahren mitentwickelt. Wahrscheinlich stand die Outdoor-Anwendung jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund, also sprich im touristischen Bereich, sondern eher draußen diese Baustellen-Anwendungen halt, also die Professionals, die dann eben auch mehr Marketingvolumen oder oder bessere Kunden vielleicht in dem Bereich generieren, die eher bereit sind, diese höheren Beträge auszugeben, die man natürlich dafür auch braucht. Gehen wir mal ganz konkret auf unser Thema zu. Es geht ja jetzt um zwei Wege Nachrichtendienste. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ich glaube, deutlich geworden ist, dass dieser Service, über den wir reden, Satellitenkonnektivität, da geht es erstmal um eine ganz primitive Geschichte. Du hast es eben schon gesagt, momentan Textbotschaften austauschen. Aber, und das ist ja, glaube ich, der Unterschied zur ersten Phase, früher konnte man nur sagen, ich habe einen Notfall. Dieser Notfall kann jetzt weltweit kommuniziert werden, aber früher war es nur so, da kommt dann diese Nachricht in einer Zentrale an, dann wird etwas in die Wege gesetzt und man merkte das als Betroffener erst dann, wenn die Hilfe eintraf. Und seit längerer Zeit gibt es dann die Möglichkeit, dass auch die Rückbotschaft kommt, hallo, deine Nachricht ist angekommen und wir senden jetzt Hilfe, richtig?
Ja, so ist es. Also die aktuell verfügbare Methodik ist das Hin- und Herschicken von Nachrichten. Über Satellit in unserem Fall geht die Nachricht also direkt vom Telefon an den Satelliten. Der Satellit schickt die Nachricht an eine Bodenstation, die dann wiederum die Nachricht via Mobil oder WLAN oder auch direkt an das Empfangsgerät, wenn es ebenfalls ein entsprechendes Modul enthält, wird dann eben halt die Nachricht hin und her geschickt. Und so ist dann halt auch der Antwortverlauf. Genau.
Und bevor ich jetzt an den Matthias übergebe jetzt, weil es geht ja jetzt konkret um eure Geräte und wie man die nutzen kann und was dahinter steckt, letzte Frage, wie seht ihr jetzt oder wo seht ihr eure Kernkundschaft dabei? Sind das jetzt als Zielgruppen die Professionals im Baustellenbereich, wie bei den Catphones? Oder wie groß, wie bedeutend ist jetzt diese Outdoor-Kundschaft geworden?
Also wir bei Bullet glauben, dass ein ähnlicher Prozess in dieser Satellitenkommunikation stattfindet, wie es auch bei robusten Telefonen so war. Weil ursprünglich, natürlich, war das robuste Telefon im Wesentlichen auf der Baustelle. Aber wenn man dann mal sich näher damit beschäftigt, es braucht auch der Feuerwehrmann, First Responders brauchen es, Waldarbeiter brauchen es, verschiedenen Architekt braucht es auch, der auch auf Baustellen unterwegs ist, aber der es halt auch dann so eingesetzt hat. In der Gastronomie setzt man robuste Telefone ein, habt ihr vielleicht auch öfter schon mal gesehen, dass dann eben halt die Bestellung aufgenommen wurde mit einem robusten Gerät. Also da hat sich auch von der ursprünglichen Zielgruppe hat sich das deutlich erweitert, weil es viel mehr gibt, die so etwas brauchen. Und das Gleiche, glauben wir, passiert auch bei der Satellitenkommunikation, denn auch wenn ich das so, man liest ja dann auch so mal links und rechts und quer und versucht sich ein Bild zu verschaffen, im Wesentlichen wird dieses Zwei-Wege-Messaging, aber vor allen Dingen die Verfügbarkeit dieser SOS-Funktionalität, dass ich im Notfall Hilfe rufen kann, egal quasi wo ich bin und ob ich nun ein Mobilfunknetz habe oder nicht, eben halt von Leuten eingesetzt und von Menschen eingesetzt, die viel in Regionen über ihren Sport oder ihre Outdoor-Aktivitäten unterwegs sind und gar nicht so sehr im professionellen B2B-Bereich oder halt auch jemand, der das eben halt vielleicht gar nicht, der gar kein Outdoor-Sportler ist, sondern halt einfach nur die Sicherheit haben will, dass wenn ihm etwas passiert, weil er in einer Region lebt, die eben nicht besonders gut abgedeckt ist und so weiter, dass er dann die Möglichkeit hat, entsprechend einen Notruf abzusetzen oder aber auch einfach nur eine Nachricht hin und her zu schicken. Also wir glauben, dass der Markt in den nächsten Jahren deutlich wächst. Es gibt so ein paar Zahlen, die das ein Stück weit belegen von verschiedenen Research-Instituten. Aber wir glauben auch einfach, wenn man einfach nur auf das Faktum guckt, für wen das alles nützlich wäre, ist da eine deutliche Zielgruppenerweiterung durchaus drin. Und die geht halt weit über die aktuellen hinaus. Mhm. Und ich glaube, da kommt halt eben auch das zum Zuge, zum einen die einfache Zugänglichkeit, dass einfach ich ein Device habe. Und jetzt rede ich hier aber nur noch über das Motorola Defy Satellite Device, weil das kann ich einfach per Bluetooth mit meinem Smartphone verbinden. Das kann ich dann einrichten. Wenn es einmal eingerichtet ist, schalte ich es ein, schalte ich es aus, habe 2, 3 Knöpfe, die ich drücken kann, für meine Location zu sharen oder ähnliches oder SOS auszulösen. Aber ansonsten ist es ein Zubehör, das eben mal nahtlos mit meinem Telefon agiert und eben halt selber weiß, wann eben halt ich Mobilfunk habe oder Satellitenempfang und das dann entsprechend beim Nachrichtenversand auch das entsprechende Tool verwendet. Und wir
glauben, können wir eigentlich schon fast Schluss machen, aber jetzt wird es interessant, weil das ist jetzt schon mal umfassend geschildert. Jetzt, Matthias, bist du dran. weil jetzt geht es um die Geräte, die zwar auch, von denen auch eins auf meinem Schreibtisch liegt, aber du hast dich damit schon länger befasst. Also übernimm jetzt bitte mal aus deiner Sicht.
Ja gut, ich meine, die Geräte können wir ja auch ein bisschen was dazu sagen, aber wenn wir jetzt schon mal den Experten da haben, würde mich eigentlich noch ein bisschen die Technik und die Infrastruktur dahinter interessieren. Also wir reden die ganze Zeit über Satelliten, da schwirren ja Tausende, würde ich jetzt mal sagen, Hunderttausende im All rum. Welche nutzt ihr denn da? Also ich gehe nicht davon aus, dass ihr eigene Satelliten ins All geschossen habt.
Noch nicht.
Nein,
steht nicht zur Debatte. Aber es stimmt. Also es ist sehr komplex im Hintergrund, einfach dadurch bedingt, dass es ja nicht nur, man braucht nicht nur den Satelliten, sondern man muss auch jemanden haben, der entsprechend diese Nachrichten versenden kann, der Bodenstationen betreibt. Dann braucht
Gut,
man natürlich.
Das kann man jetzt wirklich zusammenfassen, als das ist in meinen Augen immer dieses Satellitensystem. Okay. Also ich meine, wir kennen von Garmin, setzt ja zum Beispiel aufs Iridium-System. Mhm. Oder die Spot-Geräte auf das Global Star. Apple hat es nicht so offen kommuniziert, wen sie nutzen. Aber auch da geht man mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die auf Global Star einkaufen. Ja. Und wen nutzt ihr jetzt? Gibt es da noch mehr oder nutzt ihr einen von den beiden?
Also wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das nennt sich Skylo. Und Skylo ist quasi unser Partner für das gesamte Thema Satellitenkonnektivität. Wir wissen gar nicht, also ich denke mal, dass unsere Produktmanager, wir hatten das eben, könnten wahrscheinlich genau sagen, welche Satelliten Skylo nutzt. Aber das überlassen wir denen. Also Skylo gewährleistet uns einfach die entsprechende Abdeckung, da wo wir sie halt brauchen. Und stellt alles zur Verfügung an Infrastruktur und an Satelliten, die wir brauchen. Die kaufen dann wiederum die Ressourcen ein bei den entsprechenden Satellitennetzbetreibern. Satellitenbetreibern kann ich gar nicht genau sagen, welches Netz wir dann konkret nutzen. Also Inmarsat gehört mit Sicherheit dazu. Dadurch, dass wir halt nur geostationäre Satelliten einsetzen, unser Service basiert ja auf geostationären Satelliten und nicht auf Low-Orbit stationierten Satelliten, gibt es da ja auch gar nicht so viele, die da in Betracht kämen.
Okay. Gutes Stichwort mit den geostationären Satelliten. Was ist da jetzt überhaupt der Vorteil, wenn man sich mal geostationär statt die im tieferen Orbit, wie du sie gesagt hast, also Iridium zum Beispiel ist ja nicht geostationär.
Nee, also im Grunde genommen, rein technologisch ist der Unterschied, dass die Low-Orbit-Satelliten die ganze Zeit um die Erde kreisen, während die geostationären Satelliten ja an einem Standort quasi fixiert sind.
Genau, das hat über dem Äquator.
Genau, über dem Äquator. Dementsprechend ist der größte Unterschied in der praktischen Anwendung, wie ich das Satellitensignal erhalte. Also unsere Geräte, beide müssen erstmalig ausgerichtet werden in Richtung Süden, also kommt immer darauf an, in welcher Hemisphäre man unterwegs ist, aber Richtung Äquator halt. Sobald man eben halt den Kontakt zum Satelliten hat, wird er auch gehalten, kann ich auch rausgehen aus der App und so weiter. Brauche natürlich, wie auch im Low-Orbit-Bereich, immer Sichtlinie zu dem entsprechenden Satelliten. Der verändert aber bei uns seine Position quasi nicht, sondern wenn der jetzt, keine Ahnung, im Süden dann ist er auch immer im Süden. Und ansonsten rein, was die Nachrichtenübertragung ist, angeht, ist unsere Feststellung und das, was wir so an Tests so zurückbekommen haben, sieht es wohl so aus, dass unsere Nachrichtenübertragung deutlich schneller ist als im Low Orbit. Ist für mich auch ein Thema, das sicherlich in den nächsten Monaten noch den einen oder anderen Testbericht nach sich zieht. Würde mich aber auch freuen, wenn das vielleicht auch von euch vielleicht mal abgedeckt wird. Aber das soll einer der entscheidenden Vorteile sein, dass wenn du einmal die Verbindung hast, geht der Nachrichtenversand im geostationären oder mit geostationären Satelliten schneller. Und ansonsten, ich persönlich glaube, dass es die Zeit zeigen wird, was jetzt, ob es eine überlegene Technik gibt oder ob es nicht vielleicht noch ein bisschen davon abhängig ist, wo ich unterwegs bin. Also ich, dadurch, dass unsere Satelliten ja eine feste Position haben, je nachdem, wo ich unterwegs bin, kann mich dann ein Bergrücken schneller mal behindern, ein Signal zu haben, als mit einem Satelliten, der die ganze Zeit um die Erde kreist oder wo immer wieder der nächste Satellit kommt und dann eben entsprechend Lücken abdeckt. Aber das sind für mich Dinge, die das werden die nächsten Monate zeigen, wie groß da eben halt die Unterschiede da noch sind.
Ja, also ich glaube, ein definitives Besser-Schlechter gibt es da nicht. Nee. Ich meine, du hast halt als Geostationär den Vorteil, du brauchst nur einen Satelliten. Der hat ein gewisses Fenster, was er abdecken kann, während beim anderen brauchst du sehr, sehr viele, die permanent um die Erde schwirren, damit du eine gute Abdeckung kriegst, wo du natürlich immer verlieren wirst, ist, wenn es um Polregionen geht. Also da hast du ja als geostationärer Satellit niemals die Chance, irgendwo nördlich des Polarkreises noch einen Empfang hinzukriegen.
Das stimmt.
Ja, ich gerät auch mal dazwischen, dass, also wenn mich jemand gefragt hätte, kann man einen weltweiten Abdeckungsdienst mit geostationären Satelliten betreiben, genau Matthias, wie du schon sagst, da würde ich sagen, nee, geht nicht. Wir haben ja schon Probleme in näherliegenden Bereichen, nämlich diese EGNOS-Satelliten, die ja für die Flugsicherung eigentlich gedacht waren. Die stehen jetzt für schon die Region in Norddeutschland so tief über dem Horizont, dass die kaum angepeilt werden können. Ja, also deswegen bin ich mal ganz gespannt, um das mal vorzugreifen, die Ortung, wie gut eure Geräte jetzt unterwegs orten, das kann man ja erst richtig ausprobieren, ohne eine SOS-Funktion auszulösen, wenn man den Tracking-Service dann hat. Der kommt aber erst noch. Also da bin ich mal sehr gespannt.
Aber Entschuldigung, ich unterbreche, aber SOS funktioniert schon. Das ist unabhängig jetzt von diesem
Tracking. Das ist schon klar, aber ich will ja nicht jetzt dauernd SOS auslösen, um zu nachzuvollziehen, dass ist jetzt, dass das Gerät mich richtig positioniert hat. Ja. Mhm. Was mir schon aufgefallen ist, dass der Empfang jetzt doch etwas länger dauert, bis er mal Position hat. Und wenn er jetzt hier bei mir am Schreibtisch liegt, andere Geräte haben da Empfang, er noch nicht, das hast du aber erklärt, das kann so auch offenbar nicht funktionieren. Ich habe mich dann gefragt, wer ist denn vielleicht hilfreich im Gerät, so eine Ausrichtungshilfe anzubringen, dass man genau sieht, ob man den entsprechenden Satelliten angepeilt hat, so wie man ja Geräte hat, wenn man die Fernsehschüssel, die Satzschüssel ausrichtet, denn das ist ja genau dieselbe Technologie.
Also laut meinen Erfahrungen ist das Teil der App. Wenn ich das über die App ausrichte, dann sehe ich ja, zeigt er mir an, wo der Satellit sein soll, und dann kann ich ja das Telefon entsprechend positionieren oder drehen, um dann halt, und dann bewegt sich halt auch das Bild, wo der Satellit gemäß der Ortung durch das Gerät sein sollte.
Ja, funktioniert auf dem Catphone wirklich so, und der ist da auch, was so meine Erfahrungen sind, ein bisschen zickiger mit Drehen und Ausrichten, während wenn man jetzt diesen Motorola DeFi, also das kleine externe Modul, da wüsste ich jetzt noch nicht mal, in welche Richtung da irgendwie die Antenne zeigt. Ich habe den immer oben ins Rucksackfach reingeworfen. Und am Ende war es dem vollkommen egal. Also das hat dann schon eher gepasst. Also der verzeiht da mehr Fehler, dieses Kleingerät.
Ja, eigentlich nachvollziehbar, weil das Gerät nichts anderes ist ja nur ausgelegt darauf, die Konnektivität oder die Verbindung zum Satelliten herzustellen, während ein Telefon noch ganz viele andere Funktionen hat. Und je nachdem, wie die Antennen dann integriert sind in so ein Telefon, muss man es entsprechend ausrichten und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum das eben halt mit dem DeFi etwas smoother funktioniert als mit dem S75.
Ich habe es gerade in der Hand. Er hat bei mir am Schreibtisch jetzt drinnen grünes Licht ausgelöst und der vibriert auch. Also er hat jetzt hier doch Satelliten gefunden. Aber jetzt mal wirklich so Praxistipp für die Einrichtung. Ich glaube, es reicht auch, wenn man den Kunden sagt, das Ding nach draußen legen, frei sich zum Himmel und warten, bis das Satellitenlämpchen grün aufleuchtet. Und dann bekommt man ja auch in der App dann die entsprechende Botschaft, oder?
Ja.
Okay.
Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen präziser werden.
Also einfacher als gedacht und mit Ausrichten jetzt so. Also wenn man es erkennt von zu Hause aus, da kann der, muss ja der Satellitentechniker kommen und das Ding ausrichten. Das brauchen wir hier nicht zu machen, sondern nee. Wirklich nur freier Himmel, ein bisschen länger warten als bei anderen Geräten vielleicht. Aber dann ist das Ding da und dann ist auch okay.
Also ja. beim DeFi habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt. Außer ein Thema darf ich euch einfach mal mitgeben. Die Einrichtung sollte vielleicht noch ein bisschen einfacher und intuitiver werden. Also da geht's schon ganz schön viel mit Codes und Tests und Nachrichten und so weiter hin und her und eingeben.
Stimme ich 100% zu. Da müssen wir unbedingt ran. Ich meine, das ist für mich auch so ein Thema. Jetzt komme ich nochmal zu dem Anfang. Wir sind halt 120 Leute. Wir haben uns an ein Thema gewagt, das wirklich groß ist und wo manche andere Unternehmen ganze Teams dran sitzen haben. Bei uns sitzen da eben halt eine Handvoll Leute. Das mit der App, es kommt noch ein anderes Thema, das kann ich ja auch offen sagen, dass die Schriftgröße in der App teilweise auch echt klein ist, also zumindest mal auf dem S75. Auch ein Thema, das wir adressieren, dass sich das halt hochskaliert und so weiter. Da bitte ich uns da einfach, ja, ich denke, wir werden da noch so ein, zwei Monate oder ein paar Wochen brauchen, um diese Dinge entsprechend anzupassen. Aber das ist alles Sachen, die wir auf dem Schirm haben und die wir alle im Zuge der nächsten Wochen und Monate verbessern werden. Deswegen, ich bin auch dankbar für jeden Hinweis, der kommt, den ich auch entsprechend weitergeben kann. Und manche Dinge brauchen dann ein bisschen länger und manche gehen ein bisschen schneller. Aber alles klar, verstanden, da wird nachgebessert.
Genau. Also App, auch ein gutes Stichwort, hatte ich jetzt kurz bevor wir hier angefangen haben wollte ich mit Thomas das nochmal ausprobieren. Öffne meine Bullet-App, da gab es vor kurzem ein Software-Update und zack, war alles wieder auf Werkseinstellungen zurückgestellt. Also ich musste mich wieder neu anmelden und auch den DeFi wieder neu verbinden. Sollte nicht passieren.
Nein. Da kann ich auch nicht viel zu sagen.
Das ja. ist nicht gut. Aus meiner Sicht, ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, bis das Ganze eingerichtet war. Muss Matthias da recht geben. Also es war relativ komplex, hat aber letztendlich funktioniert, wenn man die ganzen Codes dann immer wieder bestätigt und eingibt und hin und her. Das klappte schon. Das Update wurde dann auch eben angekündigt, hat auch funktioniert. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, 1,45 Megabyte hat ungefähr 20 Minuten auch wieder gedauert, bis die übertragen waren per Bluetooth. Ich dachte, vielleicht kommt da jetzt doch ein bisschen mehr rüber. Egal. Jedenfalls summa summarum, das hat geklappt. Was ich persönlich bei der Praxis, also bei der praktischen Anwendung noch anzuregen hätte, wäre, dass man vielleicht sehen kann, in welchem Zustand das Gerät ist. Man kann es ja schon, ab und zu blinkt da was, also das Satellitensignal, es hat ja drei LEDs da und man sieht, wenn kein Empfang da ist, dann blinkt es rot. Aber vielleicht, dass man jetzt wirklich beim Draufgucken sieht, erstens ist es eingeschaltet, zweitens hat er jetzt Empfang, das so als permanente Message. Und dann aber so ganz entscheidend, vielleicht sollte man nochmal sagen, was kann das Ding und wozu braucht man es jetzt eigentlich als Nutzer? Du hast es ja, glaube ich, schon mal so skizziert, es ist ein Messenger, es kann Textbotschaften verschicken über Smartphone und der eigentliche Hauptanwendungscase ist ja, wenn man keine Mobilfunkverbindung hat, dann geht die Nachricht eben über den Satelliten und das ist sozusagen und eben verbunden mit SOS-Funktionen. Das sind die Grundfunktionen und darüber reden wir jetzt, glaube ich, ne?
Dem brauche ich auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil das sind exakt die Grundfunktionen oder die Funktionen vom Motorola DeFi Satellite Link. Es ist halt das ist ein Bluetooth-Tool, mit dem ich im Handumdrehen kann ich dann eben halt also Smartphones, iPhones ab Version 10 und ab iOS 14 und Android ab Version 10 sollte das mit allen Geräten funktionieren, dass ich die damit connecte und somit meinem Smartphone in einen Satelliten-Messenger verwandle. Mit der entsprechenden App kann ich dann Nachrichten schicken und an Freunde, Familie, Job-related, je nachdem, wofür ich es halt einsetze. Ich kann meinen Standort teilen über den Check-in-Knopf und ich kann SOS-Hilfe anfordern über unseren Partner.
Das ist ein gutes Stichwort. Wer sitzt da dann 24/7 da und wartet auf meine SOS-Nachricht?
Ja, das sind meine Töchter. Nein, Quatsch. Wir arbeiten da mit dem Unternehmen Focus Point zusammen. Es gibt ja einige Unternehmen auf der Welt, die diese Rettungsdienstleistung anbieten. Wir machen das mit Focus Point und wir haben uns auch bewusst für Focus Point entschieden, weil unsere Idee dahinter war, dass nicht jeder Notfall bedarf ja eines Rettungshubschraubers. Und gerade wenn man sich halt auch jenseits der Autosportler bewegt und vielleicht mal die Leute denkt, die jetzt mal weltweit gedacht, die in den USA mit dem Camper unterwegs sind, liegen bleiben in einer Region, wo es halt keine Mobilfunkverbindung gibt, dass die dann eben halt auch über Focus Point auch Automobilhilfe, Pannenhilfe beauftragen können. Da ist es dann von Vorteil, dass man mit unserem Messenger eben halt Textnachrichten hin und her schicken kann und dann wird Focus Point immer die Kommunikation suchen mit dem SOS-Auslöser, um dann eben halt über Textnachrichten einzugrenzen, was denn nun tatsächlich gebraucht wird. Und wie gesagt, da sind ganz viele unterschiedliche Dinge möglich, eben von der Pannenhilfe bis zum Rettungshubschrauber. Alles kann dann von denen organisiert werden. Ja, und ich glaube, da haben wir das ganze Thema so ein Stück weit breiter aufgestellt, eben dadurch, dass man eben Nachrichten schicken kann.
Also das heißt, wenn ich jetzt da auf die SOS-Taste drauf drücke, ja, was irgendwie ein Hardware-Problem ist, warum wurde die nicht abgedeckt? Also irgendwie hat man immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass man aus Versehen da auf diese SOS-Taste draufkommt.
Ist mit Sicherheit ein weiterer Aspekt, wo man beim nächsten Release drüber nachdenken kann. Grundsätzlich war unsere Ansicht, dass man muss den Knopf ja nun 5 Sekunden lang drücken. Man muss ihn wirklich drücken. Also klar, wenn ich das Gerät tief in meinem Rucksack versenke und dann eben irgendwie die Wasserflasche dagegen drückt. Jetzt muss aber auch dazu sagen, wenn das Ding tief im Rucksack liegt, dann habe ich auch keine Satellitenverbindung. Also dann passiert dann auch gerade nichts. Ich denke, dass das, oder wir glauben, dass das kein Problem ist. Nichtsdestotrotz, in den meisten Fällen, wenn so etwas dann passieren würde, würde ja Focus Point die Kommunikation starten. Das würde ich ja sehen auf meinem Screen, auf meinem Handy oder ähnlichem. Also ich sag mal so, die Situation, in der das tatsächlich ein Problem werden kann, dürften äußerst gering sein. Aber klar, eine zusätzliche Sicherheit wäre es auf jeden Fall, wenn man es abdeckt.
Es ist so die gefühlte Sicherheit, die
Ja,
man damit
absolut.
erreicht. Bei den anderen Geräten kennt man einfach diese, ja, wie man das aus den schönen Filmen vom Kampfchat kennt, man muss erst das rote Kläppchen aufmachen, um dann den Knopf tief zu drücken. Also wäre vielleicht eine Verbesserung, aber jetzt zurück, was passiert dann? Also die Nachricht mit natürlich Koordinate läuft bei denen auf und wie geht's dann weiter?
Es gibt zwei verschiedene Varianten. Also zum einen kann ich, es gibt ein paar vorgefertigte Fragen, die ich beantworten kann. Das kann ich machen und ich kann dann anschließend oder auch gleich von vornherein eben Textnachrichten schreiben und darauf antwortet dann die Zentrale mit entsprechenden Rückfragen oder die sind proaktiv, wollen das weiter eingrenzen, je nachdem, was es ist. Wenn keine Reaktion kommt und wenn es nur die vorgefertigten Nachrichten sind oder aber nichts weiter kommt, sondern nur der SOS-Ruf bei Ihnen endet und Sie keine weiteren Informationen vom Auslöser bekommen, dann wird Focus Point selber entscheiden, was nötig ist anhand des Ortes, der mitgemeldet wurde, gegebenenfalls Wetterinformationen etc. etc. Das, was es werden ja ein paar Grundinformationen übermittelt, die ich ja voreingestellt habe, aber das macht das Ganze natürlich für Focus Point deutlich schwieriger, das einzugrenzen, wenn die Kommunikation nicht möglich ist. Aber im Zweifelsfall schicken Sie halt den Hubschrauber.
Ja, okay. Also ich glaube, das ist auch gar nicht mal so selten, wie man das jetzt so meint. Im Outdoor-Bereich nehmen ja die Extremveranstaltungen zu. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört. Da ging es dann um dieses, heißt das ein Great Divide Ride oder irgendwas. Und dann gab es einen Wettereinbruch. Ich glaube, irgendwie 70 Teilnehmer waren da unterwegs, alle so jeder für sich. Das ist ja dann bei denen dann auch Grundvoraussetzung und System bei diesem Mittelding zwischen Rennen und Erkunden. Und dann sagte dieser Podcast-Kollege, der eben dabei war, an diesem Wochenende mussten dann irgendwie 13 oder 18 Leute per Hubschrauber gerettet werden. Ja, also das war schon eine Nummer, nicht mal einer so, sondern das war dann eben, wurde von mehreren Leuten in Anspruch genommen. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Notfälle eher zunehmen werden.
Ja, das glaube ich auch. Und es geht vielleicht nochmal so ein bisschen in Richtung dessen, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Auch wenn man, also es gibt ja auch Statistiken darüber, wie 1,5% in Deutschland fehlende Abdeckung. Aber das sind ja immer so relative Werte in der Situation, wo ich in irgendeinem Berg hänge und einfach keinerlei keine Verbindung habe und das vielleicht über Stunden, weil ich irgendwo, also wie von Konnektivität habe, weil ich irgendwo mich nur langsam fortbewege und so weiter. Also dann werden aus diesen 1,5% ganz schnell auch, können lebensbedrohende Situationen daraus entstehen oder aber es kann echt lang werden, wenn man dann halt unterwegs ist. Also ich persönlich habe jetzt, natürlich habe ich auch ständig Erfahrung damit, dass ich eben halt keine Mobilfunkverbindung habe oder eine sehr schlechte Mobilfunkverbindung habe, aber meistens dreht es sich dann ja um eine Positionsveränderung oder um 3 Minuten und viele Nachrichten können auch warten, aber je nachdem, in welchem Umfeld ich tätig bin, ob ich nun als Sportler unterwegs bin oder halt von mir ist auch im B2B-Bereich und ich meinen Standort nicht verändern kann oder nur langsam verändere, brauche ich einfach dann diesen Zugang zum Satellitenmessaging. Und dazu muss ich auch sagen, alle großen Telekommunikationsunternehmen sind ja mittlerweile sehr aktiv in dem Bereich auch selber unterwegs, um ihre Netze entsprechend um die Satellitenabdeckung zu erweitern. Also das darf man auch nicht vergessen. Also da wird ja noch ganz viel in den nächsten 2-3 Jahren passieren.
Okay, also du sprichst jetzt nicht von den Apple und Samsung dieser Welt, sondern Nein. von den Vodafones und Telekoms dieser Welt.
Ja, speziell die amerikanischen Telekommunikationen.
Verizon, AT&T und genau. Co.
Okay. Ja, ich meine, die Amerikaner haben ja die Amerikaner gehen damit auch einfach ein Stück weit offener um. Vielleicht müssen sie das auch, weil sie einfach größere Landstriche haben, die nicht abgedeckt sind. Aber mittlerweile ist es halt auch als, so das zeigt auch wieder, dass dieses Thema Satellitenkommunikation kombiniert mit deinem alltäglichen Smartphone, also nicht ein extra Gerät dafür kaufen, dass das zunehmend ins Bewusstsein eines jeden Endkunden vordringt, wenn sich halt diese großen Telekommunikationsunternehmen jetzt auch darum bemühen, um daraus ein allgemeines Angebot zu machen. Man darf damit nicht vergessen, Telefone brauchen dafür eine gewisse Grundvoraussetzung, einen speziellen Chip und so weiter zurzeit noch. Aber das sind alles Dinge, die sich in den nächsten Jahren rapide entwickeln werden. Also ich meine, auch man habt ihr vielleicht auch mitbekommen, aber auch Amazon denkt da darüber nach, über was, oder beziehungsweise das ist jetzt vielleicht viel gesagt, wird kolportiert, dass sie darüber nachdenken, auch in diesem Bereich tätig zu werden, haben auch eigene Satelliten. Also insofern, da passiert ganz viel.
Ja klar, das sind dann auch diese Starlink-Geschichten, ja, und die ja schon da sind, dass man da die letzten ja weißen Flecken noch abdecken kann.
Ja, und ich habe noch eine Frage zu dem praktischen Einsatz. Ich habe es gestern mal auf meiner ersten Fahrradtour kurz mitgenommen, Probetour. Und das war dann, ist ja eigentlich zur Rucksackbefestigung gedacht. An diesem Gerät ist ja auch sehr leicht, irgendwie 80 Gramm. Da ist dann ein kleiner Gurt dran und eine Schlaufe, die man im Rucksack befestigen kann, wo man sein Fahrrad jetzt dran packt, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Ich habe es einfach in so einen Packsack gesteckt, aber eben so, dass es noch Satellitenkommunikation betreiben konnte. Meine größte Angst war jetzt wirklich, wie wir schon dargestellt haben, ich löse jetzt mal den Alarm aus. Jetzt hast du eben gesagt, wenn man jetzt aus Versehen den Alarm auslöst, dann meldet sich aber erstmal die Notrufzentrale. Kannst du mal ganz detailliert schildern, irgendwie, was da jetzt so passiert? Also ich drücke jetzt auf den orangen Knopf und dann kriege ich über die App dann irgendwie, hallo, was ist los oder wie geht das?
Also, wenn ich den Knopf drücke und ich ihn bewusst drücke, davon gehen wir jetzt aus, ne? Nicht, dass er zufällig gedrückt wird, dann, ich habe ja 2 Möglichkeiten. Ich kann diesen Notruf hier auch über die App auslösen. Ich muss ja den Knopf nicht drücken. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was jetzt im Ernstfall so ist. Also, ich habe das Handy in der Hosentasche und den Satellitendongle am Rucksack befestigt, dann werde ich vermutlich, wenn ich dann, keine Ahnung, ich komme an einen Ort, wo jemand verletzt ist oder ich bin umgeknickt oder mein Auto ist liegen geblieben, dann drücke ich wahrscheinlich nicht den Knopf auf dem Gerät, sondern mache das über die App. Das ist ja in dem Moment einfacher. Und dann löse ich den SOS-Ruf über die App aus. Und dann beginnt halt die von mir eben beschriebene Kommunikation. Wenn ich das über den Dongle direkt auslöse und das Handy in der Hosentasche habe und es nicht benutze, habe ich natürlich keinerlei Feedback, was da kommt. Mhm. Aber natürlich, wenn ich den Alarm auslöse über den Dongle und dann die App starte, findet dann darüber die entsprechende Kommunikation statt. Also ich weiß nicht, weil das ist ja so eine Sache, die man selber nicht ausprobiert, ne? Weil wir sind ja scharf geschaltet. Und wenn ich jetzt das sage, ich teste das jetzt einfach mal, dann ist das nicht ganz so einfach. Aber ich würde auch in dem Punkt einfach mal vorschlagen, ich lasse mir da mal eine Freigabe geben, dass ich das dann tatsächlich mal, oder ich kann das auch für euch gerne mal organisieren, dass einfach mal gesagt wird, wenn dieser Dongle einen SOS-Alarm auslöst, ist das ein Test und dann wird das als Test gehandhabt und löst nicht wirklich direkt den Alarm aus. Deswegen, ich muss da, ich habe selber nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich halt den Dongle drücke und ob ich dann auf dem Handy, ob das dann aufpoppt oder nicht. Ich würde annehmen, dass es das tut, wie jede andere App auch. Wenn ich von WhatsApp eine Nachricht bekomme oder wenn irgendeine App aktiviert wird, bekomme ich eine Benachrichtigung auf meinem Schirm. Wenn ich Benachrichtigung abgeschaltet habe, was glaube ich bei jedem, auch bei Android und bei Apple geht, weiß ich nicht, ob das überschrieben wird, aber grundsätzlich sollte das möglich sein oder sollte es so sein, dass eben halt dann die App mir sagt, hallo, ausgelöst, hier hast du gerade eine Anfrage von Focuspoint, beziehungsweise willst du die Fragen beantworten?
Also mir geht es eher darum, die Angst zu nehmen, dass man jetzt versehentlich was auslöst oder andersrum die Sicherheit zu geben, selbst wenn das passiert ist, kann man das nochmal stoppen. Ja, das ist ja auch bei den anderen, weil wir kennen ja viele Sturzsensoren, da ist es ja dann über die klassische Mobilfunkverbindung, dann gibt es dann in den Alarmton, dann hat man aber irgendwie noch in der Regel noch 30 Sekunden, dann kommt die Frage, willst du wirklich das Ding senden? Also so eine Funktion wäre natürlich bei euch auch wichtig. Ich glaube, dass sonst schreckt man vielleicht Nutzer ab, das Ding dann in der Tasche mitzunehmen, wenn man das dann gekauft hat und merkt, also dass der Druckpunkt dieser orangen Taste doch sehr, man muss zwar länger drücken, aber der ist auch relativ leicht einzudrücken. Ja, also man muss da nicht Bärenkräfte aufwenden oder so, sondern das kann meines Erachtens durchaus mal passieren, aber eben die Sicherheit, den Alarm dann wiederum zu beenden, das wäre, glaube ich, ganz wichtig und vielleicht als kleiner Tipp dazu mal ein YouTube-Video da reinzusetzen, dass man sich einfach sicher ist, eben nicht dann im Grunde irgendwie 10.000 Euro für einen Hubschrauber-Einsatz nachher bezahlen zu müssen.
Ja, also nehme ich mit, das
war nur so eine Idee, vielleicht habt ihr auch eine andere Möglichkeit.
Nein, grundsätzlich, es ist ja so, auch wenn das eigentlich ja ein sehr einfaches Tool ist, kann es natürlich, das stimmt schon, sehr, sehr schnell auch entsprechende Konsequenzen haben und dann ist die Idee, dass wir dort noch mehr in Richtung Tutorials und Informationen über unsere eigene Website und andere zur Verfügung stellen, natürlich extrem wichtig und das werden wir auch tun.
Vielleicht noch ein Praxistipp aus meiner Sicht oder eine Anregung. Ich hatte gestern schon mal probiert, das Ganze ohne die Erlaubnis einzurichten, auf meine Kontaktliste zuzugreifen.
Dass man auch mal spontan eine Nummer eingeben kann, weil aktuell habe ich es nicht geschafft, spontan eine Mobilnummer einzugeben, die nicht im Adressbuch liegt. Und ich habe die Freigabe fürs Adressbuch erteilt.
Sind alles Dinge, die uns zum Teil selbst aufgefallen sind oder die auch schon in den ersten Tests erwähnt worden sind und die bei uns auf der Liste stehen, der Dinge, die wir verbessern werden in Zukunft.
Genau. Hoffentlich steht da auch drauf, dass eben dieses Antworten für einen Normalkontakt wirklich schwierig ist. Weil wenn ich eine Nachricht jetzt an einen Menschen schicke, der damit nichts zu tun hat, dann kriegt der natürlich meine Nachricht erstmal schön in seinen SMS, soweit gut. Aber das Antworten wird dann echt knifflig.
Weil er erst die App-Bullet-App runterladen muss.
Genau, er kann nicht einfach auf die SMS antworten, sondern er muss erst die Bullet-App runterladen, er muss sich ein kostenloses Konto anlegen und dann kann er mit mir über mein Satellitenteil Kontakt aufnehmen.
Jetzt haben wir wirklich alle Verbesserungsideen in diesem Podcast besprochen.
Einen großen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, und zwar, das kostet ja auch alles was. Lass uns mal ein bisschen über Preise reden. Also am schnellsten, glaube ich, abgehandelt ist die Hardware. Die kostet mich einmalig wie viel?
Also der Preis vom MDSL ist 179 Euro. Das ist die Hardware, aber inkludiert auch ein ganzes Jahr unseren Essential Service, was so ungefähr 30 Nachrichten pro Monat wären für ein ganzes Jahr. Also die Hardware selber kann man dann ja, wenn man guckt, der Essential-Tarif kostet 5 Euro im Monat normalerweise. So 60 Euro, also kostet die Hardware ungefähr 120 und der einfachste Tarif 60 Euro pro Jahr.
Okay.
Ich glaube, das ist auch eine der entscheidenden Vorteile von unserem Service aktuell, dass er einfach extrem günstig ist im Vergleich zu anderen, wenn es um Nachrichtenversand und die Verfügbarkeit einer SOS-Funktion geht.
Absolut.
Und ab September würde ich sagen, also wir visieren Anfang September, Ende August, Anfang September an, dann soll ja auch diese Breadcrumb-Funktion drin sein, also dieses Location-Tracking, was dann ebenfalls Teil der Produktpräposition ist, und das sollte, was die Kosten angeht, also diejenigen, die schon ein Konkurrenzprodukt oder ja doch, die ein Konkurrenzprodukt haben, Garmin, Soleo oder ähnliches, die kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wechseln, weil sie hätten in dem Sinne ja nicht wirklich einen Vorteil, es sei denn, sie wollen halt oder gucken sehr stark auf die Kostenseite. Aber jeder, der vielleicht damit geliebäugelt hat und ihm das bisher zu teuer war, dort zwischen, ich glaube, korrigiert mich, da falsch liege, aber ich glaube, das sind so zwischen 450 und steigend, die man da für ein Jahr ungefähr braucht mit dem entsprechenden Tarif, Hardware inklusive Tarif, wäre es vielleicht ein guter Einstieg. So würde ich das mal betrachten.
Ja, also preislich würde ich sagen, seid ihr ganz, ganz weit vorne. Ich weiß jetzt gar nicht, was so ein InReach Mini kostet, aber ich würde schon mal tippen, dass der 400 Euro heutzutage, einfach nur, ja, gut geschätzt, 400 Euro Listenpreis ist der Garmin zum Beispiel. Und glaube, da liegt der Monatstarif, der günstigste, bei 15 Euro. Also da seid ihr natürlich schon ganz weit von. Aber eine Kleinigkeit ist mir vorhin bei deiner Erklärung noch aufgefallen. Da möchte ich noch mal genauer reingehen. Der Essential-Tarif für die 5 Euro, da sprachst du von etwa 30 Nachrichten. Weil in der Broschüre steht dann wirklich 30 drinnen. Heißt es, da wird quasi zeichengenau abgerechnet? Also wenn ich mich kurz halte, kann ich mehr Nachrichten schicken?
Genau, so ist es. Also unsere App ist ja auch so angelegt, also 140 Zeichen, ich glaube, das ist bei, ich glaube, alle haben diese Zeichenabrechnung im Hintergrund. Ich bin aber noch nicht in die Details gegangen. Bei uns ist es halt so, es gibt also jeder Tarif liegt ein Zeichenkontingent zugrunde. Wir gehen davon aus, dass eine Nachricht ungefähr 140 Zeichen beinhaltet, wie man das früher auch von SMS kennt. Und unsere App zeigt das auch an, wenn man diese 140 Zeichen überschreitet. Jetzt schreibe ich halt von mir mal eine Nachricht, die ist ein bisschen länger, die dann vielleicht ungefähr anderthalb Nachrichten entspricht, dann ist die meine zweite Antwort, meine dritte Antwort vielleicht nur ein okay oder gut, das sind viel weniger Zeichen, dafür brauche ich dann weniger als eine Nachricht, als wir für eine Nachricht kalkulieren, deswegen glauben wir, also unsere Tests zeigen das eigentlich auch, dass wir da eigentlich ziemlich gut liegen, also 30 Nachrichten sind 30 Nachrichten, können ein paar mehr sein, können jedenfalls weniger sein, wenn man halt sehr viel schreibt, aber es dreht sich hier auch nicht um eine Kommunikation, die ich halt täglich permanent über dieses Gerät im Satellitennetzwerk betreibe, weil die Kosten entstehen nur dann, wenn die Kommunikation über Satellit stattfindet. Wenn ich halt im WLAN-Netz bin oder im Funknetz bin, kann ich so viel schreiben, wie ich will. Da gibt es keine Beschränkung. Mhm. Die bezieht sich ja nur auf Satellit, wird gekennzeichnet in der App, wenn ich über Satellit kommuniziere. Und in dem Falle sind es ungefähr dann diese 30 Nachrichten. Aber das müsste auch hinkommen.
Gut, ja, das ist ja schon mal wichtig zu wissen, dass es eben nicht nach 30 Mal, was habe ich mal von Garmin gehört, die meistgesendete Nachricht ist, alles okay, ich liebe dich.
Okay. Das ist keine volle Nachricht. Also dann hat man mehr von den 30.
Da kann man mehr als 30 Mal diese Absolut. Nachricht schicken.
Ja.
Ja.
Gut, Thomas, hast du noch Fragen? Ansonsten denke ich, sind wir doch schon da ganz schön weitergekommen und wissen jetzt Bescheid, wie wir damit unterwegs sein können. Also ich bin ja auch schon seit einiger Zeit mit einem Mitbewerberprodukt, muss es dann natürlich sein, wenn man schon seit anderthalb Jahren damit unterwegs ist. Und ich habe es immer am Rucksackgurt, mit der Hoffnung, wenn es mich mal vom Mountainbike runterhaut, dass ich dann noch die Chance habe, zumindest auf den SOS-Knopf am Rucksackgurt zu drücken.
Ja, so ist es gedacht.
Genau. Und dann habe ich auch keine Lust mehr, da irgendwie mit so einem Center noch zu kommunizieren, weil ich glaube, wenn du dann im Wald liegst, dann wird das echt schwer.
Da hast du absolut recht. Das ist diese klare Notfallsituation, bedingt dadurch, dass eben halt man auf der ganzen Welt viele Regionen hat mit geringer oder keiner Abdeckung. Glauben wir, dass es ganz viele Situationen gibt, wo du einfach auch Zeit hast, meine angesprochene Panne von vorhin, ne, wo man dann eben mal durchaus Zeit hat zu kommunizieren. Und für beide Situationen ist die SOS-Funktion einfach gedacht.
Genau. Gut.
Cool. Ich habe noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Also diese Nachricht, die man jetzt sendet, das nennt sich ja bei euch der Check-in, diese Standardgeschichte, da sind so ein paar Sachen hinterlegt. Kann man die eigentlich dann nochmal ändern oder kann man nur unter den bestehenden Optionen auswählen?
Meine große Hoffnung ist, dann hast du doch noch einen Verbesserungsvorschlag gefunden, dass man da zukünftig selber was anlegen kann oder dass wir einfach von uns aus die Optionen erweitern. Aber auch das ist im Plan.
Sehr gut. Und was ihr nicht verändern solltet oder verschlechtern solltet, ist die Bluetooth-Konnektivität. Also mir ist aufgefallen, ich habe jetzt hier in meinem Büro, da ist mein Smartphone mit der App und das Gerät lag, also das Device lag draußen durch ein paar Wände hindurch, war eine erstaunlich gute Bluetooth-Verbindung dann noch vorhanden, also wurde jedenfalls angezeigt. Das war prima.
Versprochen, das bleibt so.
Okay. Gut, nee, ich bin sonst auch durch. Ich werde es jetzt einfach mal testen. Freue mich über die Verbesserungsmöglichkeiten. Wann meinst du denn, dass das Tracking kommen könnte?
Ja, also aus meiner Informationen wird das Tracking am Ende dieses Quartals verfügbar sein. Also Richtung gut. September. Ich hoffe früher, aber spätestens September soll es da sein.
Jo, in den Shownotes irgendwo mal erwähnen. Wir blenden ja auch zwischendurch Nachrichten ein. Also wenn ihr da etwas für uns habt, immer gerne.
Ja, wir versorgen euch mit den allerneuesten Nachrichten von der Seite.
Gut. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen Informationen. Und Thomas, hast du noch was anzumerken? Ansonsten sehen wir uns hoffentlich oder hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Also ich muss sagen, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für die ganzen Auskünfte. Und ich hoffe mal, dass ihr damit Erfolg habt, weil wir sehen ja viele Unternehmen, die leider nicht sich im Markt durchsetzen können, gute Produkte haben, aber dann doch nicht vielleicht einige Durststrecken überleben, die leider in diesen Zeiten manchmal notwendig sind. Ich finde immer gut, wenn kleine Firmen dann sich mit ihren Produkten dann eben auch langfristig etablieren können. Ja, und ich bin mal gespannt auf meine Ergebnisse bei der Radtour. Aber erstmal, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du bei uns sein konntest.
Vielen Dank für die Einladung. Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch und eurer Community helfen mit einem besseren Verständnis für unsere Produkte.
In diesem Sinne sind wir am Ende dieser Episode. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder, dann wieder mit News aus der Navigationswelt oder aus den Apps. Und in diesem Sinne schon mal von mir. Ciao, Servus.
Und tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.